Ich bin dankbar, dass es mir überlassen wurde, die Thematik innerhalb dieses Themas zu wählen. Und ich habe vor, Folgendes zu machen: heute Abend und morgen Abend über die Frage zu sprechen, wer ist Mitarbeiter und wie geschieht die Mitarbeit, beziehungsweise wie kann sie geschehen. Sonntagmorgen möchte ich über das Ziel aller Mitarbeit sprechen. Die Schrift lehrt, dass jeder Christ ein Mitarbeiter im Reiche Gottes ist. Die Frage ist, wie tut sie das? Wie lehrt die Bibel, dass jeder Christ ein Mitarbeiter ist? Jetzt will ich eine Anzahl von Schriftstellen mit uns lesen, beziehungsweise darauf Bezug nehmen und zeigen, wie die Schrift das lehrt. Dies ist eine Wahrheit, die uns wohl bekannt sein dürfte. Aber es ist mir ein Anliegen, dass der Heilige Geist es uns noch einmal ganz bewusst macht, dass jeder Christ in der Tat ein Mitarbeiter in der Gemeinde Jesu und im Reich Gottes ist. Wir nehmen das vielleicht einerseits selbstverständlich, auf der anderen Seite vielleicht nicht ernst genug. Matthäus 5 lesen wir: ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Zu wem spricht Jesus hier? Er spricht zu einer zweifachen Zuhörerschaft. Seine Zuhörer kann man aufteilen in zwei konzentrische Kreise. Wenn man Kapitel 5, Vers 1 und die ersten Verse liest, dann stellt man fest, dass eine große Menge da ist auf dem Berg und beziehungsweise am Hang des Berges. Und Jesus geht hinauf mit seinen Jüngern, und seine Jünger sind vor ihm und er spricht zu ihnen. Ihnen ist ein Pronomen, das jetzt ein Substantiv, ein Hauptwort voraussetzt. Und die Frage ist, welches? Auf was bezieht sich ihnen? Auf die Volksmenge, denn die wurde schon erwähnt, oder auf die Jünger, die wurden kurz vorher erwähnt? Beides ist möglich und beides ist wahrscheinlich vorauszusetzen. Wenn wir den ganzen Inhalt der Bergpredigt uns ansehen, dann scheint es so zu sein, dass Jesus alle angesprochen hat, aber nicht in gleicher Weise. Er scheint doch hier und da zu unterscheiden zwischen diesen zwei Gruppen. Die größere Menge schließt die Jünger und das Volk ein, der kleinere Kreis im größeren Kreis besteht aus seinen Jüngern. Und diesen hat er etwas ganz Besonderes zu sagen. Aber die anderen sollen auch seine Jünger sein. Und in einem gewissen Sinne dürfen wir wohl erwarten, dass zum Beispiel der Matthias, der dann an Judas statt später kommt, dass der schon da ist. Denn er ist offenbar schon seit der Taufe des Johannes, das heißt, seit Anfang ist er dabei gewesen, nur gehörte er nicht gerade zum inneren Kreis der Zwölf. Aber es hat offenbar schon solche, die parallel zu diesen Zwölfen auch Jesus immer wieder, wenn nicht konstant, nachfolgen. Es hat also Jünger im größeren Kreis, im Volk, und solche, die Jünger werden sollen. Und diese spricht er an und sagt: ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Salz und Licht haben verschiedene Funktionen und Erde und Welt sind nicht genau dasselbe. Salz ist man nicht in der Welt, sondern in der Erde oder auf der Erde. Und Licht ist man nicht auf der Erde, sondern in der Welt. Die Funktion des Salzes ist es, zu erhalten, was gut ist. Die Funktion des Lichtes ist, zu ersetzen oder zu verscheuchen, was dunkel ist, was nicht da sein soll. Die Welt ist angefüllt von Dunkelheit und von Sünde und von Desinformation. von Unwissenheit. Diese Unwissenheit oder Desinformation oder die Sünde soll ausgeräumt werden, und zwar durch das Licht. Und die Jünger sind Licht dieser Welt. Die Erde erinnert an das, was Gott geschaffen hat. Gott hat die Welt gut geschaffen. Sie ist aber in Mitleidenschaft gezogen, nachdem der Menschen die Sünde fiel. In 1. Mose 3, und Paulus spricht davon in Römer 8, sie ist dem Gesetz der Vergänglichkeit unterworfen. Aber sie ist an und für sich gut. Sie ist die Umwelt des Menschen. Die Welt bzw. die Schöpfung ist nicht gefallen, wie einige Theologen unvorsichtigerweise es manchmal zum Ausdruck bringen, sondern nur die Menschen sind gefallen. Fall, das heißt Fall oder Lapsus im Lateinischen, bringt etwas Sündiges oder Fehlerhaftes zum Ausdruck. Natürlich können wir von Fallen in der Naturwissenschaft sprechen. Wir sprechen vom Fallgesetz, vom Schweregesetz. Davon ist jetzt nicht die Rede. Hier ist von moralischem Fall die Rede. Und die Welt ist da nicht eingeschlossen, beziehungsweise die Schöpfung. Und deshalb sollen wir die Erde erhalten. Christen sind gerufen, auch von Jesus Christus, nicht nur von Gott in 1. Mose 1, hier an dieser Schöpfung zu arbeiten. Alle, die Jünger Jesu sind, alle, die Nachfolger des Messias sind, sind gerufen zum zweiten Mal nach 1. Mose 1, hier Salz der Erde zu sein, den Garten Gottes und die Umwelt des Gartens zu erhalten. Das tun wir auf dem Arbeitsplatz, das können wir in der Freizeit tun. Wir haben eine regelrechte Aufgabe an der tangenten Umwelt, an unserer tangenten, das heißt greifbaren Umwelt. Das überlassen wir nicht den Grünen. Das sollen wir in erster Linie tun. Und wir sollen vorangehen und Wegweiser sein. Jeder Jünger Jesu, der ist hier angesprochen. Vom Messias ist er hier zum zweiten Mal angesprochen als Mensch. Und ganz besonders die Jünger Jesu sollen hier neu ihre Aufgabe erkennen. Aber jetzt kommt der neue Auftrag, der Lichtauftrag, der Evangeliumsauftrag. Und der ist neu. Der ist neu, seitdem die Sünde in die Welt kam. Er ist im Alten Testament in einem gewissen Sinne schon da. Wir können von Mission im Alten Testament sprechen. Besonders die Propheten Israels nehmen diesen Auftrag wahr, wenn sie auch zu Heidenvölkern gehen. Und es gibt immer wieder die Möglichkeit für Heidenvölker, diese gute Botschaft, die in Israel hell geworden ist, zu hören. Aber sie kommt ganz neu in die Welt als Licht, wenn Jesus, der das Licht der Welt ist, in diese Welt kommt. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn gemacht, aber die Welt kannte ihn nicht, heißt es in Johannes 1. Aber er kommt dennoch und Johannes bereitet ihm den Weg. Und nun sagt er zu seinen Jüngern, ihr seid mit mir, könnte er sagen, das Licht der Welt. Jeder Jünger, jeder soll Lichtträger sein, keiner ausgeschlossen. Ist er nicht Lichtträger, dann darf er nicht Jünger sein. Die zwei gehören zusammen. Jeder Jünger ist Licht oder ist kein Jünger. Ja. Ihr seid, nicht ihr sollt sein, ihr seid das Licht der Welt. Und wenn sie nicht Licht sind, dann gehören sie zur Dunkelheit. Und dann müssen andere, die Jünger Jesu sind, das Licht ihnen bringen. Also es gibt zwei Kreise in dieser Welt. Den Kreis der Dunkelheit und den Kreis des Lichts. Und wir gehören, wenn wir Nachfolger Jesu sind, zum Kreis des Lichts. Die nächste Stelle befindet sich in Johannes 14. Johannes 14, da möchte ich Vers 12 lesen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der, der an mich glaubt, die Werke, die ich tue, wird auch derjenige tun, weil ich hin zu meinem Vater gehe. Dieser Vers ist leider oft missverstanden worden. Und das tut uns leid. Ich persönlich habe ihn lange Zeit nicht ganz verstanden. Und ich habe mich immer wieder gefragt und habe mich auch umgesehen nach Hilfe. Und die beste Hilfe, die ich je bekam, kam durch einen Prediger, der mir erzählte, auf St. Krishona hätte einer der Lehrer einmal diesen Vers erklärt. Und das hat mir am besten eingeleuchtet. Und nachdem ich von dort, von dieser Perspektive her, den Vers und die folgenden bedacht habe, wird mir wichtig, dass wir die Zeitform in diesem Vers beachten müssen. Wie im Deutschen, so auch im Griechischen oder auch in der Sprache Jesu, die war hebräisch, da kann die Gegenwartsform für die Zukunftsform gebraucht werden. Zum Beispiel, die Frage hat sich heute erhoben, wo wir am Sonntag zu Mittag sind. Ja. Und da kann Gertrud fragen, kommt ihr am Sonntag zu uns zum Mittagessen? Ich will jetzt keine Grammatikprüfung abnehmen. Aber wenn ich fragen würde, welche Zeitform ist da gebraucht worden, dann kann schon mal der eine oder andere in Verlegenheit kommen. Ich habe nämlich die falsche Antwort schon bekommen. Weil man das sitzt in einem, Sonntag ist ja erst in 2 Tagen. Deshalb ist das Zukunft. Deshalb muss ja die Zukunftsform gebraucht worden sein. Stimmt aber nicht wahr? Ich habe die Gegenwartsform gebraucht, beziehungsweise Gertrud, wenn sie diese Frage stellt. Kommt ihr Sonntag zu uns zum Mittagessen? Das ist Gegenwartsform. Aber sie wird für die Zukunft gebraucht. Das tun wir oft, besonders in der Mundart. Da haben wir fast nur Gegenwartsform. In vollendeter Gegenwartsform als Vergangenheitsform. Und dann die Gegenwartsform als solche auch für die Zukunft. Das tut man gern, weil alles sehr nah ist in der Mundart. Ja, da spricht man hier und jetzt unter sich. Da kommen nicht Großweltgedanken gern hinzu. Da sind die Musen zunächst einmal ein Fremdwort. Also, wenn Jesus hier sagt, die Werke, die ich tue, dann ist das zukünftig. Nicht Vergangenheit und auch nicht Gegenwart. Das heißt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der an mich glaubt, die Werke, die ich tun werde, die wird auch derjenige tun, weil ich hin zu meinem Vater gehe. Sehen Sie, das ist Zukunft. Es geht um Werke, die noch getan werden sollen. Normalerweise, oder wenigstens sehr oft, will man den Vers so auffassen. Wer an mich glaubt, der wird in Zukunft größere Werke tun. Es ist dann auch von größeren Werken die Rede. Solche Werke, die ich tue, und größere. Denn die ich bis jetzt getan habe, dann sagt man, Jesus hat große Werke getan und wir können dieselben Werke tun, beziehungsweise sogar noch größere, als Jesus damals tat. Das ist nicht die Art und Weise, wie Jesus in dieser Welt vorgeht. Jesus geht so vor. Zunächst einmal ist er alleine auf der Bühne der Gottesgeschichte. Und er handelt und Gott und der Heilige Geist mit ihm und durch ihn. Und seine Jünger schauen zu. Dafür sind sie Jünger und Schüler. Sie schauen zu. Und zum Teil hier und dort dürfen sie auch schon handeln. Aber zunächst sind sie Lernende. Aber Jesus handelt. Was tut er? Er identifiziert sich, er legitimiert sich, er stellt sich heraus als der wirkliche, von Gott gesandte Messias, der Erlöser. Und als solcher, nachdem er sich herausgestellt hat, sich ausgewiesen hat als der von Gott gesandte, dann stirbt er für die Schuld der Menschen. Und dann steht er auf. Das tut er alleine. Das tut der Messias, nicht seine Jünger. Das sind alles seine Werke. Seine eigene Legitimation bzw. sein Ausweisen, sein Tod, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, das sind seine Werke. Was für Werke sind das? Das sind kleinere Werke. Warum kleinere? Sie sind sehr groß. Die Auferstehung ist das größte Handeln Gottes. Aber im Vergleich zu dem, was geschehen soll, ist es klein, nicht weil es an sich klein ist, sondern weil es vorbereitende Art ist, in dem Sinne. Denn der Zweck des Handelns Jesu in den 3-4 Jahren, in denen er wirkt, hier auch in der Öffentlichkeit, in dieser Welt, bevor er dann stirbt und aufersteht, der Zweck dieses Wirkens und seines Todes und seiner Auferstehung ist, das eigentliche Werk Gottes vorzubereiten, das Gott durch ihn tun will. Deshalb schreibt auch Lukas in der Apostelgeschichte Kapitel 1, mein lieber Theophilus, eine erste Abfassung habe ich dir weitergegeben, von allem dem, das Jesus zu tun und zu lehren begann. Mit anderen Worten, ich mache jetzt Fortsetzung und berichte dir in einer zweiten Abfassung, was Jesus fortgesetzt hat zu tun und zu lehren. Die Apostelgeschichte ist die Geschichte Jesu. Die Geschichte Jesu durch die Apostel und durch seine Gemeinde. Und seine Gemeinde ist jetzt nach Pfingsten oder ab Pfingsten ein Instrumentarium, das heißt ein Mittel, durch das Gott in dieser Welt arbeitet. Gott wirkt durch seinen Sohn, durch seinen Heiligen Geist, durch seine Gemeinde in dieser Welt. Es ist nicht nur so, dass wir Gott imitieren und auch solche Werke tun, die Jesus getan hat, sondern Jesus bleibt am Wirken und Gott bleibt am Wirken. Er ist es, der handelt, nicht wir. Aber er tut es in und durch uns. Epheser Kapitel 4, ein Gott und Vater aller, der über allem, in allem, durch alle ist und wirkt. Er tut es. Aber wir dürfen dabei sein. Jesus will im Leben eines jeden seiner Jünger Raum gewinnen und jeden seiner Jünger gebrauchen als Mitarbeiter, als Werkzeug. Wenn Bruder Schuster vorher gelesen hat, wir sind Gottes Mitarbeiter, dann dürfte das Wir sich nicht nur auf die Apostel sich beziehen, sondern auf alle, die Jesus nachfolgen. In diesem Fall sind die Korinther Ackerfeld, aber man könnte das Bild weiterziehen und sagen, die Korinther sind ebenfalls Mitarbeiter in einem weiteren Ackerfeld über die Gemeinde Korinth hinaus. Und dann könnte man wieder das wiederholen. Ja? Wo immer das Evangelium hinkommt, da ist zunächst Ackerfeld. Aber aus dem Ackerfeld gibt es dann Mitarbeiter, ja, die dann wieder weiter arbeiten auf dem nächsten Ackerfeld, und da gibt es da eine Ernte und Jünger Jesu und Gemeinde Jesu, und diese wirkt dann weiter. Jeder Jünger ein Mitarbeiter. Ist er nicht ein Mitarbeiter, dann ist er kein Jünger. Die nächste Stelle, Apostelgeschichte, Kapitel 8. Apostelgeschichte, Kapitel 8. Verse 1 und 4 zunächst, und dann springt der Text mit der Geschichte über einige Kapitel zu Kapitel 11. In Kapitel 8 haben wir später die Geschichte von der Bekehrung des Eunuchen, des Dunkelhäutigen von Abyssinien, wie heißt es, aus dem Mohrenland. Aber am Anfang des Kapitels geht es um die Verfolgung, die durch Saulus entsteht. Er hat in Kapitel 7 zugeschaut, ist dabei gewesen, und er zettelt jetzt eine furchtbare Verfolgung an. Und was geschieht? Die meisten Christen, fast alle Christen in Jerusalem werden zerstreut, in sämtliche Gegenden verstreut. Die Apostel bleiben in Jerusalem. Ich weiß nicht, was das da heißen soll. Außer den Aposteln heißt es, die blieben in Jerusalem. Sind die weniger beweglich? Ich weiß nicht. Die sollten ja in alle Welt gehen. Ja? Aber nun bleiben sie zunächst in Jerusalem. Gott sei Dank, sie werden noch gebraucht, wenn die anderen dann wieder zurückkommen, sodass die Gemeinde wieder neu gesammelt wird. Aber zunächst wird alles verstreut außer den Aposteln. Und was heißt dann, was geschieht dann? Die zerstreut wurden, die versprengt wurden, wer waren das? Sie dürfen sprechen. Die Apostel, ja? Nein? Die Laien, sogenannten, ja? Die Christen, die Gemeinde selbst. Die evangelisierten, heißt es. Sie sagten die Botschaft, die gute Botschaft von Christus. Die Christusbotschaft, wie Pfarrer Schnepel zu sagen pflegt. Sie verbreiten die Botschaft. Bis anhin waren die Apostel stark beteiligt. Jetzt sind die Jünger dran, das heißt die Christen in der Gemeinde. Sie evangelisieren. Und was geschieht? Das wird zunächst nicht berichtet. Zunächst kommt die Geschichte von Philippus in Samarien. Was mit diesen Jüngern aus Jerusalem geschieht, die versprengt werden, das wird in Kapitel 11, Vers 19 fortgesetzt. In Kapitel 11, Vers 19, da geht die Geschichte weiter mit der Feder von Lukas. Und da heißt es, bis Vers 21, sie gehen überall hin, sie reden meistens zu den Juden, aber einige reden auch zu Griechen. Offenbar zu Nichtjuden. Und man kommt sogar bis in den Norden, nach Syrien, nach Antiochien. Und dort bekehren sich auch Menschen. Dort wird ganz besonders auch Nichtjuden das Evangelium verkündet. Wer evangelisiert? Die Laien, die Christen in der Gemeinde. Das ist ein Beispiel davon, wie das in jener Zeit aussieht. Römer 1 haben wir wieder Lehre. Römer 1, Verse 5 und 6. Durch welchen, das heißt durch den Herrn Jesus Christus, wir Gnade und Apostelschaft empfingen. Gnade und Apostelschaft. In Bad Liebenzell besuchten wir vor vielen Jahren das Missionsmuseum. Die Schwester, die uns führte, bat, dass die Tür zugemacht würde hinter uns, damit man einen kleinen Vers oder einen zweifachen Spruch sehen konnte. Die Tür hatte diesen Spruch verdeckt. Und die Tür wurde dann zugemacht und dann konnten wir diesen Spruch lesen. Zwei Sätze. Das heißt, zwei unvollständige Sätze. Jeder Christ ein Missionar. Jeder Nicht-Christ ein Missionsheld. Prägnanter könnte es nicht gesagt werden. Jeder Christ ein Missionar. Bei jedem Nichtchristen, der ist das Missionsheld. Das will Paulus hier sagen. In Kapitel 1, Entschuldigung, in Vers 1 hat er sich selbst Apostel genannt. In Vers 5 nennt er alle seine Leser Apostel. Alle seine Leser. Alle, die Gnade bekommen haben, als sie von Jesus Christus gerufen wurden, Vers 6, unter welchen auch ihr seid, gerufene Jesu Christi. Apostel heißt Missionar. Apostel ist ein Lehnwort aus dem Griechischen, Missionar ein Lehnwort aus dem Lateinischen. Wir haben es etwas anders im Mund, aber es ist praktisch das Fremdwort selbst. Das heißt, wir können hier lesen, durch welchen wir Gnade empfangen haben und Missionare geworden sind. Wir, dieses Mal auch die Leser, nicht nur der Schreiber. Wir empfingen sie zwecks Gehorsam des Glaubens zugunsten seines Namens unter allen, die von den Völkern sind. Unter allen Völkern. Überall. Jeder Christ ein Missionar, jeder Nichtchrist ein Missionsheld. Bin ich gerufen? Habe ich diesen Ruf angenommen? Habe ich Gnade bekommen? Dann bin ich Missionar. Bin ich nicht Missionar? Ist die Frage, ob ich Christ bin, ja? Jeder von uns, der Gnade bekommen hat, ist ein Missionar, ein Mitarbeiter im Reiche Gottes. Römer 14. Römer 14, Verse 3 und 4. Manchmal kriegt man nicht alles in einem Vers mit, weil so viel da drin ist. Es braucht für mich manchmal lange, bis ich einiges sehe, was ich nie zuvor gelesen hatte, trotz dessen, dass ich den Vers gelesen hatte. Die Augen sehen die Wörter, aber der Verstand kriegt nicht alles mit. Da ist mir einmal etwas aufgefallen, da habe ich mir schnell eine Notiz gemacht. Wer ist mit scharfem S? Verachte nicht den, der nicht ist. Und wer nicht ist, urteile nicht über den, der ist. Warum nicht? Denn Gott nahm ihn auf. Das behalten wir jetzt und lesen Vers 4. Wer bist du, der du über eines anderen Knecht urteilst? Wer ist Knecht? Der, den Christus aufnahm. Bin ich aufgenommen und dankbar dafür? Bin ich ein Knecht? Eigentlich ein Sklave. Hier ein anderes Wort für Sklave, aber bedeutet wohl immer noch Sklave. Haussklave. Sklave im Hause Gottes. Ich diene ihm mit Essen und Trinken, mit Verzicht und Genuss, was immer es ist, mit allem. Ich bin sein Sklave, Tag aus, Tag ein, Stunde um Stunde. Ich muss immer zur Verfügung stehen. Da hörten wir in einer Sendung über eine gewisse Einrichtung der Reichen in Südamerika, wie die so leben und wie die alles verriegeln müssen. Und dann holen sie sich Mägde vom Land vielleicht, die ihnen dann dienen. Und die bekommen dann so ein kleines Räumchen zur Verfügung gestellt. Und die sind dankbar, dass sie einen Arbeitsplatz haben. Aber sie müssen 24 Stunden um die Uhr zur Verfügung stehen. Ja. 24 Stunden. Zwischendurch gibt es mal Pausen. Aber Tag aus, Tag ein sind sie dort Dienende. Ja. So sind wir. Wie zur alten Zeit die Sklaven. Tag aus, Tag ein stehen wir unserem Herrn zur Verfügung. Da ist doch sehr eindrucksvoll die Geschichte, die und das Gleichnis, das Jesus erzählt, von dem Sklaven, der aufs Feld geht und dort arbeitet und auf dem Feld ackert. Dann kommt er abends nach Hause und wahrscheinlich nicht um 17 Uhr, wir sind auch nicht um 17 Uhr nach Hause gekommen vom Land, als ich auf der Landwirtschaft zu Hause arbeitete. Man kommt dann nach Hause, wenn die Pferde müde sind. Dort haben sie nicht Pferde gehabt, sondern Ochsen wahrscheinlich, als Jesus das erzählte. Ich weiß nicht, wann die nach Hause gekommen sind. Ich kann mir vorstellen, das war reichlich spät. Man kommt dann nach Hause, wenn die Pferde müde sind. Dort haben sie nicht Pferde gehabt, sondern Ochsen wahrscheinlich, als Jesus das erzählte. Ich weiß nicht, wann die nach Hause gekommen sind. Ich kann mir vorstellen, das war reichlich spät. Und dann sagt Jesus, was meint ihr? Zu seinen Zuhörern stellte die Frage. An sie stellte die Frage. Wird er jetzt seinem Knecht sagen, etwa so, du bist müde, ich mache dir was zu essen? Nein, nein, umgekehrt. Jetzt muss dieser Knecht noch der Koch sein. Und muss, die Abendmahlzeit ist die Mahlzeit bei den Juden. Jetzt muss er noch die Mahlzeit für den Herrn machen. Und dann, was dann? Dann wird ihm sicherlich danken, ja? Jesus fragt, und meint ihr, er wird ihm dann danken? Nein. Soweit die Geschichte, soweit das Gleichnis. Aber Jesus geht dann noch einen dritten Schritt. Er geht dann noch einen Schritt weiter und sagt, so auch ihr, wenn ihr alles getan habt, das euch befohlen war, dann sagt, wir sind unnütze Knechte. Dieser Mann war nützlich. Aber sagt, ihr seid unnütze. Er sagt nicht warum, aber das kriegen wir schon mit, wenn wir das Neue Testament fertig lesen. Weil wir aus uns selbst rein nichts tun können. Wir sind tote Reben. Aber wenn wir am Weinstock angeschlossen sind, dann fließt sein Leben durch uns. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden, sagt Paulus, doch lebe ich, doch nun nicht ich. Nicht Paulus lebt, sondern Christus lebt. Und weil Christus in ihm ist, hat er Leben, weil Christus Leben ist. Deshalb sind wir unnütze. Und in der Wahrheit, in der Wirklichkeit ist es so, dass der Herr die Arbeit tut im Knecht. Aber in der Geschichte kann das nicht so sein. Wir müssen also uns selbst verkennen. Wir müssen sagen, wir sind unnütze Knechte. Es ist alles Gnade, auch wenn wir dem Herrn dienen dürfen. Jeder ein Diener. Sind wir aufgenommen vom Herrn, angenommen, dann sind wir Hausknechte. 1. Korinther 8, Vers 6. 1. Korinther 8, Vers 6. So ist doch für uns ein Gott, der Vater, von welchem alle Dinge sind und wir für ihn. Ein Gott, ein Schöpfer und wir für ihn, per Schöpfung. Wir gehören Gott, weil er uns geschaffen hat. Wir gehören Gott, weil er uns erhalten hat. Wir gehören Gott, weil er uns erkauft hat. Wir gehören Gott, weil er uns gerufen und gewonnen hat. Fünftens, wir gehören Gott, weil wir uns ihm hingegeben haben. Es gibt viele Gründe, weshalb wir Gott gehören. Wir sind für ihn da, für Gott. Ein Gott, der schafft und erhält und erkauft und bewahrt, der hat ein Anrecht auf seine Diener. Wir sind für ihn da und keiner ist ausgenommen. Meine Freunde, hier gibt es keinen Urlaub, keine Pause. Wir sind Mitarbeiter. Wir sind nicht nur gerufen, Mitarbeiter zu sein. Es ist uns nicht freigestellt. Uns wird mitgeteilt, was wir sind. 1. Korinther 14. Gegen Ende des Kapitels sagt Paulus, ist jemand ein Geistlicher? So wörtlich. Das heißt, wahrscheinlich jemand, der den Heiligen Geist hat und vom Heiligen Geist bewegt wird in der Gemeinde Jesu. Ist jemand da, der den Heiligen Geist hat, der also Christ ist und der von diesem Heiligen Geist geführt und gebraucht wird, was dann? Dann bestimmt er mit. Dann gestaltet er den Gottesdienst und das Leben der Gemeinde mit. Nicht ein Einmannsystem. Jeder, der den Heiligen Geist hat, ist mit in der Gemeinde und somit auch Mitgestaltender des Lebens der Gemeinde. Da denken wir in dieser Verbindung an 1. Johannes 2. Ihr habt die Salbung in den Versen 20 und 27. Ihr habt die Salbung, das heißt den Heiligen Geist, und wisst alle und bedürft nicht, dass einer euch lehre. Denn wir sind dann alle Lehrer geworden. Jeder, der den Heiligen Geist hat, ist imstande, etwas an Wahrheit Gottes weiterzugeben. 1. Korinther 15, 58. 1. Korinther 15, 58. Wir merken, die Heilige Schrift begnügt sich dann nicht damit, das nur einmal irgendwo gesagt zu haben, dass wir als Christen Mitarbeiter sind, sondern das wiederholt sie und wiederholt sie. Das muss wiederholt werden, weil wir zu gern hinten auf der Bank sitzen und uns bedienen lassen. In der Gemeinde. 1. Korinther 15, 58. Also, meine geliebten Brüder, wer ist das? Nun, einige Blätter zurück, Kapitel 1, dann erfahren wir es. Das sind die Pastoren in Korinth, ja? Oder die Prediger, die in Wuppertal lernten. Nein. Das sind erstens alle Christen in der Gemeinde Jesu in Korinth. Zweitens, das sind alle, die den Namen des Herrn im Glauben anrufen, auf der ganzen Welt in jener Zeit, überall an jedem Ort, wo sie denselben Herrn haben, den wir haben. Vers 1 und 2. Alle Gläubigen, das sind seine Brüder in Kapitel 15, Vers 58. Also, meine Brüder, werdet fest. Das ist Voraussetzung. Sind wir nicht fest, dann wird es schwer sein zu arbeiten. Werdet fest. Übrigens, werdet. Sie haben seid, ja? In Ihrem Text? Ja. Ist ein bisschen zu schnell. Ein Ausleger macht uns darauf aufmerksam, es dürften einige sein. Von der griechischen Sprache her sollte eigentlich besser übersetzt werden, werdet. Und ich finde das schön. Gott gibt uns Wachstumsraum. Er gibt uns Zeit zum Werden. Also werdet fest. Werdet solche, die nicht ins Wanken zu bringen sind. Das war das Wort, das hier gebraucht wird, erinnert an den Schwanz eines Hundes. Ja, wenn wir so hin und her gehen. Es gibt viele Christen, die wackern so hin und her zwischen den Gemeinden oder von Gemeinde zu Gemeinde oder von Kreis zu Kreis oder von Lehre zu Lehre. Oder wie Wilhelm Busch sagte, von Mu zu Mu. Ja, er sagte, die Theologie, die bewegt sich so, wie die Kuh Mu schreit. Ja. Werdet solche, die nicht ins Wanken zu bringen sind. Punkt. Dabei seid alle Zeit in dem Werk des Herrn. Seid alle Zeit reich in dem Werk des Herrn. Wissend, dass eure Mühe Arbeit, die müde machen kann. Eure Arbeit, die müde machen kann, nicht vergeblich ist im Herrn. Hier werden wir müde, aber weitermachen. Schwitzen, aber weitermachen. Jesus ist noch nicht gekommen und der Lohn ist noch nicht da. Es naht der Abend und wir haben noch einiges zu tun. Werdet fest, werdet solche, die nicht ins Wanken zu bringen sind. Dabei alle Zeit reich in dem Werk des Herrn, wissend, dass eure Mühe nicht vergeblich ist in dem Herrn. Jeder Christ. Weiter, wir hören noch nicht auf. Epheser 4, Vers 7. Epheser 4, Vers 7. Jedem Einzelnen von uns wurde gegeben, aber wozu? Der Text zielt auf Vers 12 hin. Vers 12 ist das Ziel dieses Textes. Und von Vers 12 her entwickeln sich dann die Verse bis zu Vers 16. Die Gedanken. Jedem Einzelnen von uns wurde die Gnade gegeben, zwecks Vers 12, zum Dienen. Ja. Jedem Einzelnen die Gnade gegeben nach dem Maße der Gabe des Christus. Dieses Gnadengabe. Dieses Mal nicht wie Römer 5, wo wir denselben Ausdruck haben, zur Vergebung, sondern dieses Mal als Geschenk oder Fähigkeit zum Dienen, damit wir für den Herrn etwas tun können. Er hat uns gedient und wir möchten ihm dienen. Und jeder von uns hat solche Gnadengabe. Gnadengaben sind zum Dienst da. Ich war kürzlich in Bonn und dann fragte mich ein Schüler im Seminar dort, an dem ich Vorträge zu halten hatte, gibt es nicht eine Gnadengabe, könnte es nicht sein, dass eine Gnadengabe zum Selbstzweck, Entschuldigung, zur Selbsterbauung da sein würde. Ich sage, das wäre eigentlich unnatürlich. Jede Gnadengabe wirft etwas ab für uns selbst. Paulus sagt das dem Timotheus. Wer arbeitet, der bekommt ja zuerst mal, der Landwirt bekommt ja mal zuerst etwas für sich. Das tut jede Gnadengabe. Das ist aber nicht das Ziel der Gnadengabe. Das ist Nebenprodukt und wichtiges Nebenprodukt. Und wir sind dankbar dafür. Aber der Sinn der Gnadengabe ist Dienst am Nächsten. Dienst am Nächsten. Dazu sind Gnadengaben da. Also, nach 1. Korinther 12, sind wir am Leib, dann haben wir Gnadengabe. Haben wir Gnadengabe, dann sind wir Dienende. Bin ich an der Hand, dann muss ich die Arbeit einer Hand tun, ja. Bin ich ein Auge, dann habe ich die Funktion eines Auges durchzuführen. Ja? Was hilft ein Auge, wenn es blind ist? Da erzählt mir einer heute. Er ist einem Mann begegnet, der zwei Augen hat und sah so aus wie ein Sehender, aber konnte nicht sehen. Stockblind. Jesus sagt einmal, wer Ohren hat, der gebrauche sie. Es gibt Menschen, die haben Augen und Ohren und können sie nicht gebrauchen. Die sind dazu da, um ihren Dienst zu tun. Und jeder von uns ist etwas, ist eine Gnadengabe als Mitglied am Leib Christi. Verwandt mit diesem Gedanken ist 1. Petrus 4, Vers 10. Wobei jeder, so wie er eine Gnadengabe empfing, euch damit dient. Jeder hat Gnadengabe bekommen und jeder soll mit dieser Gnadengabe dienen. Also der Parallelvers zu Epheser 4, Vers 7. Aber wir sind noch nicht fertig mit Epheser 4, Vers 12. Das Ziel der Verse vorher und die Quelle oder der Ausgangspunkt für die Gedanken in den Versen 13 bis 16. In Vers 11 sagt Paulus, Jesus, der auf den Himmel gefahrene, hat Diener am Evangelium, Reich Gottes Arbeiter, eingesetzt. So dürfen wir sie einmal bezeichnen. Zwecks, Zurüstung der Heiligen. Heilige sind alle Christen. Sie heißen in jener Zeit Heilige. Zwecks, Zurüstung der Heiligen, das heißt der Christen. Und wozu sollen sie zugerüstet werden? Nun, um etwas tun zu können. Keine Zurüstung ohne Gebrauch der Zurüstung. Zum Werk des Dienstes. Und wozu der Dienst? Zum Bauen des Leibes Christi. Jeder Heilige zugerüstet, jeder, der zugerüstet ist, dient. Und jeder, der dient, soll mitbauen am Leib Jesu Christi. Philipper Kapitel 2. Philipper 2, Verse 15 und 16. Damit ihr, er schreibt an alle Christen in Philippi, schließt aber auch die Ältesten und Diakonen ein. Sehr spezifisch ist er in seinem Gruß. Nebst den Aufsehern und Dienern oder Diakonen. Also er schreibt nicht nur an die Leitung in Philippi. Ihr, also die Christen dort, damit ihr frei von Tadel und unlauterer Beimischung seid, rein, also, Gottes untadelige Kinder, mitten in einem krummen und verkehrten Geschlecht, in welchem ihr offenbar seid wie Lichter in der Welt. Es ist also Nacht. Lichter in der Welt, das ist Nacht. Lichter am Himmel. Lichter in der Welt, darhaltend das Wort des Lebens. Wer? Die Lichter am Himmel scheinen, so sind wir, aber wir sind auch wie Fackeln, die das Licht des Evangeliums ausstrahlen lassen. Wir sollen diese Fackeln darhalten in dieser Welt. Darhalten das Licht, das Wort des Lebens. Jeder Christ ist dabei. 1. Thessalonicher 5. 1. Thessalonicher 5, Vers 27. Ich beschwöre euch und verpflichte euch auf den Herrn, den Brief vor allen heiligen Brüdern lesen zu lassen. Und vielleicht nicht gerade in der Versammlung war, als der Brief verlesen wurde, sorgt dafür, dass er ihm vorgelesen wird. Warum? Weil jeder Christ mitverantwortlich ist für den Inhalt. Dass er gehört wird, dass er ernst genommen wird und dass Aufgaben durchgeführt werden. Hier sind nämlich Aufgaben für Christen. Wir alle sind Empfänger des Wortes Gottes, so wie Israel das Wort Gottes zu seiner Zeit in Empfang nimmt. Gott schenkt Israel sein Wort und es ist Behälter des Wortes Gottes, der Orakel Gottes. Paulus spricht ganz besonders davon in Römer 9. Wir, die neutestamentliche Gemeinde, sind Gefäß Empfänger des Wortes Gottes des Neuen Testamentes geworden. Eigentlich haben wir das Alte Testament ebenfalls geerbt. Und jeder von uns ist mitverantwortlich für das Durchführen etwaiger Aufgaben und für das Ernstnehmen aller Informationen. Das macht uns zu Mitarbeitern. Hebräer 12, Vers 15. Hebräer 12, Vers 15. Dabei haltet Aufsicht, dass nicht eine bittere Wurzel emporwachse und Schwierigkeit. Entschuldigung, ich habe etwas vergessen. Haltet Aufsicht, dass nicht jemand von der Gnade Gottes abkomme und sie ihm fehle, dass nicht eine bittere Wurzel emporwachse und Schwierigkeit bereite und viele dadurch befleckt werden. Vielleicht steht in Ihrer Verse, seht aufeinander oder achtet aufeinander, so ungefähr. Wie? Seht darauf, ja. Im Grundtext steht hier das Wort für Bischof in der Zeitform oder als Tätigkeitswort. Das deutsche Wort Bischof ist ein Fremdwort, ein verkümmertes griechisches Wort. Und wenn ich das griechische Wort sage, können Sie vielleicht einige Parallelen entdecken. Das griechische Wort heißt Episkopos. Und wenn ich jetzt Bischof sage, dann ist etwas an Ähnlichem da. Das E am Anfang ist weggefallen, das P ist zum B geworden und das K und das SK zum SCH und so weiter. Aber es ist immer noch das alte Wort, ein Lehnwort. Episkopos ist der Aufseher. Bischof ist schon etwas anders geworden mit der Zeit. Also vergessen wir den Bischof. Episkopos ist der Aufseher, der die Aufsicht hat, der aufpassen soll, der gleichsam Hirte sein soll. Episkopos ist ein auswechselbarer Begriff für Hirte in der Gemeinde Jesu im Neuen Testament. Paulus gebraucht diese Wörter auswechselnd, Petrus ebenfalls, soviel ich weiß. Also, das ist der Hirte sein soll in der Gemeinde. Und diese Wörter werden gebraucht für die Hirten, für die Leitung der Gemeinde. Und jetzt kommt dieses Wort als Tätigkeitswort vor. Aber angesprochen sind alle Christen in dem Kreis, an den der Schreiber hier sich richtet. Jeder Christ soll hier Bischof oder Aufseher sein. Jeder Christ soll ein Auge haben für den anderen und soll ihm ein Hirte sein. Das ist gewaltig. Jeder von uns möchte auf den anderen achten. Jeder auf jeden achten. Nicht wie die Polizei, sondern wie Helfer, wie solche, die für andere da sind. Die schauen, ob es irgendwo Not gibt, wo man sie lindern kann. 1. Petrus 2. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr, wer sind hier die ihr? Kapitel 1. Das sind die von Gott Erwählten, die von Gott Geheiligten, Gereinigten, Gerufenen. Das sind alle Christen in einem großen Raum, Bithynien, Kappadokien und so weiter. Alle Christen in der großen Gegend, Gegenden, in diesen Gegenden, die in der heutigen Türkei liegen. Ihr seid ein erwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine Volksgemeinschaft zum Eigentum, um kund werden zu lassen die Tugenden des, der euch aus der Finsternis rief, in sein wunderbares Licht. Ihr seid Priester. Das war eine Wahrheit, das ist eine Wahrheit, die in der Reformationszeit neu aufs Podest kam. Alle Gläubigen, Priester, allgemeines Priestertum der Gläubigen. Und wir sind Gott dankbar, dass das so gekommen ist. Nicht nur einige, die Mittler sind, sondern alle Christen sind Priester. Und was ist jetzt ein Priester? Ein Priester hatte verschiedene Funktionen. Wenn man sich Zeit nehmen würde, diese auszuführen, dann hätten wir wieder eine neue Abendstunde. Vielleicht, wenn Sie bis 10 Uhr bleiben wollen, könnten wir dann darüber sprechen. Ein Priester wandte sein Gesicht zunächst einmal gegen Gott. Und dann hatte er das Volk im Rücken und vertrat das Volk vor Gott. Er war zwischen Volk und Gott. Und wenn er das Angesicht Gott zugewandt hatte, dann hat er sich eingesetzt, gleichsam vor Gott, bei Gott, für das Volk. Er vertrat das Volk vor Gott. Und so sollten wir, jeder von uns, für die Mitchristen, für Mitgläubige, beten. Wir sollten uns für sie einsetzen vor Gott. Dann kehrte der Priester den Rücken und wurde gleichsam zum Gesandten von Gott. Und dann ging er zum Volk und war einmal der Evangelist. Es war die Aufgabe des Priesters, die sich Verirrenden zu suchen und ihnen die Wahrheit Gottes zu sagen, von der Güte Gottes. Der Priester war der alttestamentliche Evangelist. Zweitens, der Priester war im Alten Testament der Lehrer. Er sollte ins Gesetz einführen. Von ihm konnte man das Gesetz erfragen. Herr Priester, was steht da geschrieben? Was ist jetzt meine Aufgabe in dieser Hinsicht? Ich habe dies und das erlebt, was muss ich jetzt machen? Da fragt man den Priester, was man machen soll. Und der Priester musste sogar unter Umständen Prophet sein und ganz neu fragen für den Israeliten, was will jetzt Gott in dieser Situation? Ich finde keinen Vers in der Bibel und der Priester weiß auch nicht, ob da Gott etwas gesagt hat. Dann muss jetzt ein neues Wort Gottes in diese Situation hineingesprochen werden. David nimmt einen Priester, den Dienst eines Priesters in einem solchen Führungsfall in Anspruch. Was soll ich jetzt machen? Soll ich gehen, soll ich nicht? Solche speziellen Fälle waren im Gesetz nicht für Einzelne gerade abgedeckt. Der Priester war also, hat einen vielseitigen Dienst. Aber er war da für die anderen. Und so sollten auch wir, jeder von uns, für andere sich einsetzen. Und für andere da sein, vor Gott und dann Gott vertreten, wenn wir zueinander gehen. Jeder ist also ein Mitarbeiter. Ist jemand ein Christ, dann ist er ein Priester. Ist er ein Priester, dann ist er ein Mitarbeiter. Kapitel 3, Vers 15. Kapitel 3, Vers 15. Seid immer bereit. Wer seid? Immer noch dieselben Leute. Jeder, der Priester ist, jeder, der erwählt ist, jeder, der gerettet wurde, seid immer bereit mit Sanftmut und Furcht zu einer Verteidigung vor jedem, der um einen Grund bittet, ein Wort über die in euch vorhandene Hoffnung. Jeder von uns sollte imstande sein zu sagen, warum er an Jesus glaubt. Warum er hofft, eines Tages bei Jesus zu sein. Jeder muss hier Rede und Antwort stehen können. Nicht nur gewisse erwählte Evangelisten. Jeder Christ ist hier Mitarbeiter und Zeuge Jesu Christi. Das war die Frage, wer ist Mitarbeiter? Und ich denke, ich habe noch nie so ausführlich über dieses Thema gesprochen wie heute Abend. Ich habe einmal Stellen gesammelt. Ich hatte mir schon längst Notizen gemacht, so kleine Zettel. Und in der Vorbereitung für heute Abend habe ich mal eine Menge solcher hervorgehoben und gesammelt und geordnet. Ich habe nicht alle herangezogen, aber ich denke die wesentlichsten. Ich denke, es sollte uns klar geworden sein, dass wenn wir Jesu Eigentum sind, dass wir dann auch Jesu Sklaven und Diener sind. Und das wollen wir auch gern tun. Wenn er den Himmel verließ, alles verließ, um uns zu dienen und dann sein Leben noch zu geben, dann sollten wir bereit sein, unser Leben ihm zu geben, im Leben und im Tode. Morgen Abend wollen wir sprechen über die Frage, wie sind wir Mitarbeiter am Reich Gottes. Wir neigen das Haupt zum Gebet. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn gesandt hast, um uns zu dienen. Du bist für uns gestorben, hast dein Leben als Opfer gegeben und du tust bei uns Kraft deines Todes und deiner Auferstehung, was du im Bilde für deine Jünger tatst. Du reinigst uns, du wäschest uns die Füße, ja, wir dürfen sogar bei dir baden. Wir dürfen abgewaschen werden durch das Blut Jesu Christi. Wir danken dir, Herr, dafür. Herr, wir wollen bereit sein, dir zu dienen. Wir wollen bereit sein, deinem Beispiel zu folgen und wie Sklaven anderen die Füße zu waschen. Wir wollen bereit sein, uns zu beugen und den unteren Weg zu gehen und die Dienste wahrzunehmen, die du uns zuteilst. Bewahre uns, Herr, vor dem Murren. Bewahre uns, Herr, wenn es Strapazen dabei gibt, wenn es Unwetter gibt, wenn es unangenehme Berührungen, Begegnungen gibt. Wir bitten dich, Herr, lass unser Augenmerk auf dich gerichtet bleiben. Danke, Herr, dass du eines Tages uns dann den großen Zuspruch gibst. Ei, du frommer und getreuer Knecht, und diesen möchten wir dann hören. Herr, im Moment fühlen wir uns dessen nicht würdig und wir können uns gar nicht vorstellen, dass das kommen sollte. Aber du bist bei uns und in uns. Du kannst uns treu und fähig machen. Amen.